Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Ganz allein sitzt er da auf der Besuchertribüne des Reichstags, einsam, nachdenklich. Unter ihm ein spärlich besetztes Plenum mit einer merkwürdigen Geschäftigkeit, wirr und unkonzentriert, und nicht zwei Augenpaare schauen in die gleiche Richtung. Das ist das Coverbild des neuen Buchs von Roger Willemsen, ein Bild, das schon viel verrät über dieses Projekt, dem er sich ausgesetzt hat. Das Hohe Haus, ein Jahr im Parlament, ein Jahr war er als Beobachter in sämtlichen Plenarsitzungen des Deutschen Bundestags, eine Reise in das Herz unserer parlamentarischen Demokratie. Roger Willemsen, herzlich willkommen.
Tag, Herr Greifgott.
Waren Sie so einsam da oben, wie dieses Bild zeigt?
Ja. Ich war's. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ausnahmsweise war diese Tribüne mal vom Publikum zumindest unbesetzt. Journalisten gehen nicht mehr häufig auf die Tribünen, weil sie sich das meiste in den Parlamentskanälen oder auf Phoenix angucken. Insofern war ich auf der Journalistentribüne oft alleine.
Ich hätte gedacht, dass da ja so Bundestags-Nerds, Politikinteressierte, Studenten hingehen, so wie zu Gerichtsverhandlungen. Da gibt es doch auch immer Menschen, die sich das antun.
Wissen Sie, es ist angeblich das bestbesuchte Parlament Europas. Das gilt aber für die Rentner und für die Schülergruppen. Alle anderen, die eigentlich professionelle Beobachter sein sollten, bleiben in der Regel fern. Und bei den symbolischen Akten wie der neuen Vereidigung der Kanzlerin, da sind sie alle da, obwohl es da eigentlich nicht so furchtbar viel zu sehen gibt. Also man muss sagen, merkwürdigerweise gibt es dieses Vollbild des Parlaments nicht. Wir vertrauen uns einfach den Fernsehkameras an und dem abendlichen Ausschnitt in der Tagesschau. Es gibt aber mehr zu sehen in diesem großen Haus.
Kommt man ohne weiteres rein? Kann man anklopfen und sagen, ich möchte hier zuschauen?
Es ist schwierig. Sie brauchen jede Parlamentswoche eine neue Akkreditierung. Sie fühlen sich, als müssten sie neuerlich überprüft werden. Selbst zur Überquerung des Parkplatzes habe ich manchmal zwei Ausweise gebraucht und gehe dann durch mehrere Schleusen. Also wenn man sagt, dieses Land ist sicherer geworden, dann muss man sagen, rund um den Reichstag ist das nicht zu merken.
Wie spricht man im Deutschen Bundestag? Wie geht man dort miteinander um? Und was verrät die Debattenkultur dort über uns und unsere Demokratie? Gelegenheit für diese Fragen haben wir heute Mittag in dieser Stunde mit Roger Willemsen. Ich bin Mischa Kreiskott. Herzlich willkommen. So beginnt sie, die Oper Die Hochzeit des Figaro von Wolfgang Amadeus Mozart, hier gespielt vom NDR Sinfonieorchester und dirigiert von Christoph von Dohnányi. Als ich es die letzten Tage gelesen habe, das Buch Das Hohe Haus, ein Jahr im Parlament, das neue Buch von Roger Willemsen, da habe ich mir überlegt, wann hast du eigentlich das letzte Mal eine Debatte im Bundestag über längere Zeit beobachtet? Und ich muss beschämenderweise zugeben, das war als Kind. Wenn ich krank zu Hause war, nicht in der Schule, dann gab es damals im Vormittagsprogramm nichts anderes als diese Debatten. Und dann habe ich sie gesehen. Heute nehme ich natürlich das Parlament in der Regel über die Tagesschau wahr oder über Zeitungszusammenfassungen. Roger Willemsen, was hatten Sie für ein Bild, bevor das losging im Januar 2013?
Das finde ich jetzt erstaunlich, was Sie sagen. Und wenn ich mich selber überprüfe, gelte wahrscheinlich ein ähnliches für mich auch. Ich erinnere mich an Sternstunden, Misstrauensvoten, den Wechsel von Schmidt zu Kohl, diese Dinge. Also eigentlich auch wieder so symbolische Ursituationen des Parlaments. Ich habe mich schon für nichts sehr weitgehend vertraut und war eigentlich überrascht, dass vieles vom Erzählerischen, auch vom Rührenden, auch von dem, was im Situativen liegt zwischen den Parlamentariern, in den kleinen Konflikten. Ich habe einen Flirt beobachtet, beziehungsweise ein Liebespaar sehen können, das unter dem Tisch die Hand hielt. Und natürlich auch in der Interaktion mit der Tribüne, die man so selten sieht, ist sehr viel mehr sichtbar. Aber Sie haben recht, also die Parlamentarier glauben immer, dass wir alle folgen und sagen, alle, die uns jetzt zusehen und alle, die dies nachlesen, und man denkt sich, träum weiter. Und ich bin extra mal hingegangen, hab mal geguckt, wer die letzte, vorletzte, muss man jetzt sagen, Neujahrsansprache der Kanzlerin auf YouTube sich nochmal angeguckt hat. Das sind 5.800 Personen. Das ist eine sehr kleine Öffentlichkeit.
Zum Vergleich, die populärsten Videos haben einige Millionen Klicks
so
innerhalb kürzester Zeit.
Ja. Und das ist immer noch mehr als eine Debatte hätte wahrscheinlich. Und einer Debatte zu folgen, ist eben dann auch nochmal anstrengend, weil sie zum Teil sehr viel Vorwissen voraussetzt.
Na, wer macht das schon? Und wer hat dann die Zeit?
Ja, wenn man sich nicht ganz am Aktuellen orientiert. Also das Aktuelle ist manchmal so, dass man denkt, von den großen Problemen, die uns eigentlich beschäftigen sollten, lenkt uns die Tatsache ab, dass jeden Tag irgendetwas ganz Kleines passiert, auf das wir alle Aufmerksamkeit richten. Und insofern war für mich häufig interessanter zu hören, wie redet der Bundestag über die Grenzen des Wachstums, über die Zukunft, über die großen Migrationsbewegungen. Und dann wundere ich mich und denke, ach, das kommt vor. Es kommt aber natürlich in den Nachrichtenmedien deshalb nicht vor, weil das nicht aktuell ist.
Was war Ihr erster Impuls im Abgleich mit der Vorstellung, als Sie da reingegangen sind im Januar 2013 und gedacht haben, ach, so ist das hier?
Wissen Sie, ich bin schon von einer gewissen Feierlichkeit erfasst gewesen. Das liegt an der Symbolik des Raums, wobei das ein Raum ist, der anders als das britische Unterhaus oder die Assemblée Nationale nicht diesen Charakter hat der feierlichen Wände, die reden könnten, sondern unser Haus ist eine IKEA mit, naja, römische Architektur, gemischte Architektur, durch die alles durchpassiert. Man merkt, es gibt von außen Institutionen, die wichtiger manchmal erscheinen als das Parlament. Dazu gehört die Talkshow, dazu gehört der Bundesgerichtshof, da gehört Brüssel natürlich dazu, Wirtschaftsverbände. Insofern ist die Symbolik des Raumes auch, alles ist gläsern. Man guckt von außen rein, aber es bleibt auch nichts hängen. Und dann tritt man da oben auf die Tribüne und sagt, unglaublich, die Saaldiener haben Schwalbenschwänze. Und es ertönt ein Gong, wenn die Sitzung ertönt. Und alle müssen sich erheben. Und den Jungen auf der Tribüne sagt man, ihr dürft keine Kaugummis kauen und Bonbon bitte rausnehmen. Und Handysurfen verboten und sitzt bitte gerade. Und Knutschen ist auch verboten. Und überhaupt ist die Verbotsliste so lang, dass eine Lehrerin mir schrieb, sie würde ihre Schüler nicht mehr auf die Tribüne lassen. Denn wie die Rüpelei der Abgeordneten in Konfrontation mit der Disziplin der Schüler sei, sei anstößig.
Das nehmen Sie immer wieder auf im Buch. Ja, eigentlich das Benehmen im Kontrast zu dem Rahmen, den dieses Haus setzt. Aber andererseits ist natürlich das schon auch eine Arena, eine Kampfarena traditionell, so ein Parlament, oder nicht?
Doch, und diese Idee, an der ich hänge, und es geht mir nicht um Manieren dabei, sondern es geht mir darum, ob die Idee des lebendigen Austausches von Bevölkerungsgruppen, Repräsentanten von uns, ob diese Idee so hochgehalten wird, wie ich sie selber gerne hochhalten würde. Ich hänge an dem lebendigen Streit, an der Auseinandersetzung von Minoritäten, die miteinander in Berührung geraten und die sich einigen müssen auf Handlungsanweisungen, Gesetze. Und dann sehe ich, dass zu bestimmten Zeiten niemand nach vorne guckt, sondern die gesamte Fraktion derer, die dort nicht betroffen sind, guckt nach hinten, spielt, verständigt sich, liest die Zeitung, ruft rüber. Und deshalb ist das Cover, was Sie eben so schön beschrieben haben, ist tatsächlich signifikant. Es guckt ein einziger Mann nach vorne zum Rednerpult. Alle anderen machen anderes. Und das finde ich deshalb ärgerlich, weil ich mir selber das so sehr wünschen würde, dass Leute an der parlamentarischen Auseinandersetzung teilhätten und damit dem Hohen Haus auch seine Höhe geben würden. Was häufig so nicht passiert.
Ist das denn, wenn niemand konzentriert ist, Teil des Rituals oder ist etwas, das trotz des Rituals passiert?
Es ist eigentlich sogar Teil des Rituals. Dazu gehört die wegwerfende Geste, das Schaulachen, wenn jemand einen Anwurf fährt, das extra absichtliche Nichtzuhören, das Verlassen des Raums im Augenblick, wo man persönlich angesprochen wird. Das sind zum Teil wirklich kindische, habituelle Gewohnheiten, die sich eingeschliffen haben. Also man kann Thomas de Maizière am Tag sehen, an dem letztlich über seine Entlassung verhandelt wird. Und er wird lachen und er wird sich in alle Himmelsrichtungen wenden und er wird den Unterhalter geben und er wird Menschen um sich sammeln. Und er wird der Tribüne vermitteln, es lohnt sich nicht. Es lohnt sich nicht, dies ernst zu nehmen. Und wenn das dann eine Feierstunde betrifft, wie die für die NSU-Opfer, und dann kommt mit 20 Minuten Verspätung der Kulturstaatsminister rein und sagt den Angehörigen oben auf der Tribüne gewissermaßen mimisch, es lohnt sich nicht. Unsere Halbwertszeit des Trauerns ist schon abgelaufen und zeigt, wie unterhaltsam und lustig er sein kann. Dann ist das etwas, was nicht nur deplatziert ist, sondern das kränkt die Idee der Trauer.
Die großen Fragen, die wurden in den Koalitionsverhandlungen bereits geklärt. Die Ministerien verhandeln mit Experten über Gesetzestexte. Ja. Dann gibt es die Gremien der Parteien, die mitentscheiden. Was wird eigentlich verhandelt tatsächlich in diesem Parlament?
Das ist eine sehr gute und berechtigte Frage und auch die daraus ableitbare Frage, für wen wird da eigentlich gesprochen, ist so leicht nicht zu beantworten. Sie haben recht, in den Ausschüssen ist eigentlich alles entschieden worden und man legt sich das, was man im Ausschuss gesagt hat, häufig nochmal vor. Die Freireden, Freundin. Die haben manchmal die Größe, sich auf das Argument des Vorredners einzulassen. Die führen eine Debatte noch. Es gibt eine Reihe von guten Rednern, die haben Karteikärtchen vor sich liegen und die brauchen nur Stichworte und gehen dann ein und versuchen, die Debatte weiterzuführen. Da hat man das Gefühl, das hat keine Bedeutung für die Entscheidung. Die Entscheidung steht fest. Wenn die Linkspartei möchte, dass die Flusslandschaften renaturiert werden, dann kann den Flusslandschaften nichts Schlimmeres passieren, als dass sie in einem Antrag der Linken vorkommen. Dann wird der abgelehnt. Selbst wenn es der vernünftigste Antrag wäre oder syrische Flüchtlinge aufnehmen. Man sagt sofort, ja natürlich, ein kleines Kontingent oder was immer ihr da vorschlagt, das muss möglich sein. Falsche Partei hat es eingereicht, also abgelehnt. Diese wirklich Automatismen, dass sich das immer im selben Scharnier drehen, die machen es auch für die Bürger, die glauben, sie würden dort ihre Interessen vertreten, finden, so mühsam. Wenn sie allein in der Entscheidung jetzt der letzten Wochen nehmen, dass Angela Merkel beim Genmais sich enthält in Brüssel und dadurch kommt der Genmais und 80% der Deutschen sind dagegen, dann muss man sagen, eine Reihe von Entscheidungen werden auch gegen Mehrheiten getroffen.
Dieses für wen, was Sie sich gerade selber gefragt haben, das habe ich mir ganz früh notiert beim Lesen des Buches, weil ich mich das auch fragte. Ja, einerseits eine Show für die Bürger, die Bürger sind aber gar nicht dabei. Und wenn man sagt, ja, wir sind ohnehin unter uns, dann könnte man ja auch so sprechen wie in den Ausschüssen. Ist den Akteuren bewusst, für wen sie sprechen?
Also ich habe mich immer wieder gewundert, dass diese Formulierung, die ich vorhin erwähnte, die uns jetzt zuhören, dass die so oft fällt. Es fällt aber auch die Formulierung sehr häufig, Sie haben doch heute im Morgenmagazin gesagt, Sie haben doch gerade bei Frau Illner noch gesagt. Der Verweis auf die Talkshow als die eigentliche Verhandlungsbühne, die massenwirksame Verhandlungsbühne, der fällt erstaunlich häufig. Und der entkernt natürlich das Parlament. Jemand wie Norbert Lammert, der Bundestagspräsident, der sieht diese Krise des Parlaments deshalb durchaus und versucht, das Parlament irgendwie interessanter zu machen, zum Beispiel indem er etwas so Schwergängiges wie die Aktuelle Stunde oder die Befragung der Bundesregierung anders organisieren möchte. Da werden nämlich dann wirklich Fragen schriftlich eingereicht und von Staatssekretären schriftlich die Antworten vorgelesen.
Wir hören jetzt eine politische Rede, Roger Willemsen. Und ich glaube, eine der größten, die je gehalten worden ist,
oh ja,
die metaphorisch reich ist, die die Menschen rührt und beeindruckt, nämlich Strange Fruit von Billie Holiday. Ich nehme an, deswegen haben Sie diese Musik mitgebracht.
Ich habe extra lauter Musik mitgebracht heute, die einen Bezug zum Politischen hat. Mit Mozart ging es los, der Vorbereitung der französischen Revolution in der Musik, wenn Sie so wollen. Und bei Billie Holiday der Klage über die Sklaverei, eines der viel verfemten und gleichzeitig grandiosesten politischen Lieder.
Strange Fruit von Billie Holiday, ein großes Lied gegen Verfolgung, gegen Ungerechtigkeit und ja, die Schilderung eines Fotos, eines Bildes, Roger Willemsen.
Ja, eines Zeitungsfotos, auf dem man sieht, wie Sklaven erhängt worden sind. Das wird dann sehr expressionistisch auf dem Cover der Platte auch wieder aufgenommen. Ein Meilenstein für nicht nur die Anti-Apartheid, die antirassistische Bewegung in Amerika, sondern auch ein Meilenstein für Billie Holiday, die danach nicht mehr dieselbe war, aus den Clubs rausgejagt wurde, verfemt war, die Plattenfirma hatte die Platte ursprünglich gar nicht rausbringen wollen. Also davon hat sie sich nie wieder erholt, aber sie hat das mit großem Selbstbewusstsein auch getragen. Und ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich das höre. Jedes Mal. Und denke auch, eigentlich darf nur sie das singen.
Roger Willemsen ist heute Mittag unser Gast bei NDR Kultur und spricht über sein neues Buch, Das Hohe Haus, ein Jahr im Parlament. Ein Jahr lang hat er die harten Sitze auf der Besuchertribüne des Deutschen Bundestages gedrückt. Und nicht nur darunter hat er gelitten, sondern er beschreibt immer wieder, dass er auch gelitten habe unter dem, was er dort gehört und erlebt hat. Mal umgekehrt gefragt, Roger Willemsen, an welchen Tagen waren Sie stolz auf dieses Parlament?
Ich bin froh, dass Sie das fragen, weil es wäre wirklich falsch zu denken, das Ganze sei ein Komplettverriss des Parlaments. Es gibt einen unheimlichen Sachverstand in diesem Parlament. Der Kenntnisreichtum ist sehr hoch. Die Arbeitsintensität ist erstaunlich. Ein 16-Stunden-Tag bei einem Parlamentarier ist keine Seltenheit. Es gibt immer wieder Parlamentarier, die erfahrungssatt reden können. Die sind Veterinäre und haben im Stall gestanden noch am Morgen. Die sind Ärzte und haben Antibiotika verabreicht und können davon reden. Die haben Frauen, die sind Krankenschwestern und die berichten aus ihrer Erfahrung. Diese Dinge haben mich immer froh gemacht, weil ich dachte, das Land kommt vor. Das Parlament weiß von uns. Es gibt junge Parlamentarier, die mit großer Überzeugung arbeiten. Diana Golze war eine, die wird man nicht kennen, eine junge Linksabgeordnete. Viele von denen sind zur zweiten Hälfte 30. Auch Agnes Brugger bei den Grünen, die plötzlich mit hoher Energie, mit großer Sachlichkeit, mit einer Haltung, die sich ganz deutlich der Sache, dem Anliegen schuldet, vortragen und auf viel Schnickschnack und Quatsch verzichten. Und denen hört man sofort gerne zu und man findet vor allen Dingen dieses rare Gut Haltung dort. Und das hebt sich halt ab von dem, und deshalb bleiben wir mal bei den guten Stunden. Es gibt bestimmte Gedenkstunden. Sebastian Edati, der den NSU-Untersuchungsausschuss leitete und einfach mitteilt, wie rassistische Attentate von einer rassistischen Ermittlung und einer durch Lügen gekennzeichneten Aufklärungsanstrengung begleitet worden sind. Das ist imponierend. Und wenn über Ghetto-Renten geredet wird, wenn die gemeinsame Schuld eines Parlaments, und zwar aller Parteien, an einer schlechten bürokratischen Regelung eruiert wird oder ein Stollen für Endlager gesucht wird, fraktionsübergreifend, dann hat das Parlament große Stunden.
Und was hindert dieses System Parlament daran, diese Stunden zu den prägenden zu machen?
Es ist der Fraktionszwang ein Übel inzwischen. Man muss den Fraktionszwang ein bisschen in Schutz nehmen, weil schließlich der Abgeordnete seine Stellung der Partei verdankt. Das hat aber dazu geführt, dass nicht nur das Parlament nicht mehr die Kontrolle der Regierung ist, so ist sie gedacht. Stattdessen sitzt das Parlament da und denkt sich, da sitzt der Minister, der etwas dafür tun kann, dass ich mal in seine Position gerate. Also insofern wird man der Regierung keine Probleme machen, denn die eigene Laufbahn hängt häufig von denen ab, die da oben sitzen. Und das ist ein Malus. In dem Augenblick, wo jemand wie ein alter reaktionärer Politiker, mit dem ich kaum eine Überzeugung teile, wie der CSU-Abgeordnete Peter Gauweiler, auftritt und sagt, ich habe mit Claudia Roth eine Reise zu den Kulturinstituten des Nahen Ostens gemacht. Wenn die Reise wörtlich scheiße gewesen wäre, hätte ich Ihnen das auch gesagt, war aber nicht scheiße. Und ich sage Ihnen, das finde ich vernünftig. Und dann akklamiert er für die Linkspartei an irgendeiner Stelle und man sagt sich, sieh an, das gibt es. Es gibt noch den Typus des alten Überzeugungstäters, der hingeht und sagt, hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir. Dem applaudiert die eigene Partei nicht mehr. Aber der verficht den Gedanken, jeder ist seinem Gewissen verantwortlich. Der ist ein Garant dafür, dass die Debatten lebendig bleiben.
Gauweiler ist einer der wenigen konservativen Politiker, in dem Fall sogar erzkonservativ, dem sie gute Noten geben für seine Debattenkultur. In der Regel sind das eher Politiker der SPD und der Linken, die besser wegkommen bei ihnen. Das hat zum Teil mit politischer Überzeugung zu tun, aber nicht nur, vermute ich. Ich habe mich gefragt, gibt es innerhalb der Parteien eine Debattenkultur, die unterschiedlich ist?
Ja, das gibt es in der Tat. Es gibt eine größere Brutalität zum Beispiel auf Seiten der FDP. Das würde ich ganz ohne Ansehen dessen, was aus der FDP geworden ist, sagen können. Das habe ich auch so geschrieben, bevor das Ergebnis der Bundestagswahl da war. Also geringerer Sachverstand, höhere Radikalität, auch Drastik im Formulieren von Sachen. Das ist das, was ärgerlich ist. Aber was man nicht unterschätzen darf, die Rede, die ich am längsten zitiere und die ich am gehaltvollsten fand, wurde von einem CDU-Abgeordneten gehalten. Und ich fand das bemerkenswert, wie über Zukunft, Grenzen des Wachstums geredet wurde. Derselbe Abgeordnete, den ich mir gemerkt hatte, sagt wenig später oder wenig vorher, die Debatte über Armut würde doch viel zu sehr mit Blick auf das Materielle geführt. Dann sagt man sich, das ist fast eine Veralberung der Hartz-IV-Familie. Der, ich wünsche, dass sie mal von ihrem Abgeordnetenzimmer besucht wird, der dann sagt, wissen Sie, Sie halten sich für arm, gucken Sie doch nicht nur so aufs Materielle. Also das ist angesichts bestehender Not, bestehender Armut wirklich eine Verlächerlichung. Und im Augenblick denke ich, warum sagt der Mann, der gerade die gute Rede gehalten, das? Und dann denke ich, ach, du bist so naiv. Der hat mehrere Redenschreiber. Der hat mal den, mal den. Der einen Rede applaudierte die CDU nicht, nämlich die gute Rede. Der anderen Rede hat man frenetisch applaudiert, aus drei Parteien. Und man denkt sich, warum wird das noch beklatscht, was eigentlich eine Verhohnepiepelung derer ist, die arm sind?
Also solange ich irgendwelche Argumente finde, möchte ich daran nicht glauben. Weil wenn ich mir vorstelle, dass ein Politiker zwar gebrieft von seinen Mitarbeitern, aber dann doch sich so weit damit eins machen muss, mit dem er, dass er, was er sagt, dass er dahinter steht und dass das eine Qualität hat.
Das möchte man so gerne denken. Und dann kommt man dabei an zu denken, ein Politiker ist unter Umständen durch lauter Module zusammengesetzt. Und dieses eine Modul liegt uns vielleicht näher, das andere liegt uns ganz fern. Und die Vorstellung, das müsse alles in einer Person, in einer Haltung, in einer Gesinnung zusammenkommen, die ist vielleicht romantisch.
Sie gehen sehr hart mit denen ins Gericht, die vorlesen, zu Recht, finde ich. Es ist ein Parlament und kein Vorleseraum. Was waren die sprachlich guten Reden und was zeichnete die aus?
Man kann nicht anders als zu sagen, dass Gregor Gysi einfach das größte rhetorische Talent ist. Das liegt einerseits daran, dass er zu jedem Thema reden kann. Er kann seine Rede improvisieren. Er kann sie mit Witz, mit Schlagfertigkeit würzen. Er hat die Situation des Saals im Auge. Wenn Sie vorlesen und Sie hängen wirklich nur über dem Manuskript und müssten die einfachsten Unterwerfungsgesten der Kanzlerin gegenüber auch noch ablesen. Das ist so, wie wenn Sie eine Liebeserklärung machen wollen und ziehen dazu einen Brief aus der Tasche und können es ihr nicht ins Auge sagen. Also zum Reden, zum guten Rhetor gehört dann vieles. Aber wie gesagt, ich habe auch in Diana Goltz eine gute Rednerin gesehen, auch eine Sachverständige. Und das ist manchmal so ein Effekt, der einen plötzlich regelrecht wach macht, wenn jemand so reden kann, dass es ansteckend ist, dass man dem Argument gerne folgt. Ich glaube, es wäre sehr viel günstiger für das Parlament, wenn dann und wann ein Abgeordneter sagen würde, Sie haben mich gerade überzeugt, ich muss noch mal nachdenken. Ich glaube, hier müssten wir anders ansetzen. Ich glaube, dieses stereotype Denken, ich muss zu allem, was die andere Partei gesagt hat, Nein sagen, das macht nicht nur die Rede ärmer, das macht auch das Interesse am Parlament lahm.
Wobei das eigentlich so naheliegend wäre.
Ja.
Also wir wissen, dass das gut ankommt als rhetorischer Kniff. Ist das ja eine tolle
Natürlich.
Kontrastsetzung.
Ja.
Das Volk liebt die Einigkeit. Also eigentlich müsste das klar sein, diese Strategie häufiger zu nutzen.
Haben Sie recht. Ich habe mal mit dem grünen Bürgermeister Boris Palmer ein Interview gemacht am Telefon. Und der sagte dreimal hintereinander, das weiß ich nicht. Und dann habe ich ihm gesagt, haben Sie gerade gemerkt, Sie haben mir etwas gegeben, was ich noch nie gehört habe. Sie haben eingeräumt, dass Sie das und das nicht wissen. Und er sagte jedes Mal danach, ich liefere Ihnen das übrigens nach. Ich gucke das nach. Und der Mann ist hochsachverständig. Und in dem Augenblick, wo der sowas sagt, hat er alle Herzen auf seiner Seite. Weil ich nicht unterstellen kann, dass er jede sehr spezialisierte Frage beantworten kann.
Das Hohe Haus, ein Jahr im Parlament, das neue Buch von Roger Willemsen. Darüber sprechen wir heute Mittag bei Klassik à la carte auf NDR Kultur. Sie trägt schon etwas Erhabenes in sich, diese Melodie von Joseph Haydn. Das waren Variationen über die Hymne Gott erhalte den Kaiser mit dem Ensemble Trasom. Roger Willemsen, in welchen Momenten erklingt die Hymne im Deutschen Bundestag?
Das sind die ganz seltenen Feierstunden, wo an die Opfer des Nationalsozialismus gedacht wird, ans Warschauer Ghetto. Auch zu dem deutsch-französischen Zusammenkommen im deutschen Parlament ist sie erklungen. Aber auch nach der Vereidigung ist sie übrigens gespielt worden. Aber das ist selten. Und dann stehen alle auf und es gibt welche, die gehen raus.
Gehen raus?
Es gibt auch welche, die gehen raus, ja.
Demonstrativ?
Das ist schwer zu sehen. Sie schlagen keine Türen, aber es ist, glaube ich, manchen dieser patriotische Akt ein bisschen zu viel. Und es gehört auch, wie ich finde, zu den sympathischen Bildern, dass Angela Merkel am Wahlabend, als Hermann Gröhe versuchte, das Deutschlandfähnchen zu schwenken, ganz schnell hinging und ihm das wegnahm, weil sie den Triumph der Partei nicht mit dem Triumph des Landes verwechselt wissen wollte.
Ein wunderbares Bild, wie eine brüskierte Lehrerin, die dem Lümmel das
Genau. Und kopfschüttelnd, indigniert. Also so, dass man sagt, das billigt sie gar nicht.
Das hat mir sehr gut gefallen. Roger Willemsen ist heute Mittag da bei NDR Kultur und wir sprechen über sein neues Buch, über das Hohe Haus, ein Jahr im Parlament, in dem er in der Summe resigniert feststellt, dem Ideal eines sprechenden und die Geschicke eines Volkes lenkenden Parlaments, dem ist dieses Parlament sehr fern. Und es gibt zum Beispiel diesen Moment, den Sie gerade schon am Rande angesprochen haben, die Vorstellung des Enquete-Berichts Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität, wo es ja tatsächlich um die Grundfesten unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens geht, Umfragen, wie ist ewiges Wachstum möglich und wie wollen wir Wohlstand halten. Also ein Moment, der Sie eigentlich beeindruckt hat. Und dann kippt das plötzlich. Warum?
Weil sich der Bundestag plötzlich mit Blick auf die möglichen Wahlen nicht mehr in der Lage sieht, langfristige Themen überhaupt zu verhandeln. Deshalb ist das ganze ökologische Thema, wie ich finde, in den letzten Jahren eher in den Hintergrund gedrängt worden. Alle schauen nur darauf, wie lassen sich schnelle Erfolge so realisieren, dass am Ende eine gute Bilanz da ist. Dass wir bei einem Bevölkerungswachstum, wie wir es haben, bei einer Ressourcenknappheit, wie sie sich andeutet, große allgemeine Fragen haben, für die große Verzichtsszenarien eigentlich entwickelt werden müssten. Das ist unpopulär. Und wer hätte auch nur eine langfristige Wirkung, die über die Amtszeiten aller jetzt lebenden Minister hinausgreifen würde. Und deshalb ist dieses viel verwendete Wort, ja, Ungetüm, auf Sicht fahren, was immer gesagt wird, tatsächlich etwas, was Politik im Augenblick beschreibt, von Tag zu Tag, aber eben nicht für die nächste Generation. Ich frage mich, warum man mit Zukunft immer noch Wahlkampf machen kann. Sie sieht so rosig nicht aus.
Ich konnte Ihre Enttäuschung beim Lesen so gut nachvollziehen, wenn da eine Gruppe von Parlamentariern wirklich gedacht hat und Utopien entwirft und dann ruft halt einer rein, ja, Sie sind ja Kommunisten. Das kann ich gut verstehen. Und andererseits, wir erleben das doch auch bei jeder Abendgesellschaft, wir selber als Bevölkerung, dass da immer einer ist, der da nicht mitgehen möchte. Insofern ist es nicht zu viel verlangt von diesem Hohen Haus, dass ausgerechnet dort jetzt auf so einer Ebene diskutiert werden kann.
Das Stimme am Hohen Haus ist, wenn es nicht besser ist als die Abendgesellschaft. Der Abendgesellschaft räume ich das ein. Dem Hohen Haus sage ich, ihr seid dafür verantwortlich. Ihr seid dafür verantwortlich, weil ihr auch durch uns delegiert seid, durch von uns bezahlt werdet, weil es unsere Volksvertretung ist. Manchmal hatte ich das Gefühl, man muss das Ich wiederfinden, dass ich das sagt, was will ich eigentlich von denen. Es muss mich nicht interessieren, ob die Koalition hält oder ob der Minister im Amt bleibt. Es muss mich interessieren, ob dort meine Sache verhandelt wird. Und merkwürdigerweise scheint es eine fremde Sache geworden zu sein, dieses Ich wieder zu finden und zu sagen, was ist mein Anspruch? Mein Anspruch an ein Parlament wäre, dass die Zukunft erscheint, dass sie verhandelt wird, dass die bedrohlichen Fragen der Naturveränderung etwa dort vorkommen und auch mit einer gewissen Radikalität behandelt werden, weil ich glaube, die Veränderungen draußen sind auch radikal. Und insofern kann ich dem Stänkerer, der hingeht und sagt, ihr seid alle Kommunisten, kann ich nur sagen, Verblendung. Ich gebe zu, dass wir uns an diesen Fragen lange abgearbeitet haben. Als ich zur Schule ging, da hatten wir ein Unterfach in der Philosophie, das hieß Futurologie. Da kam schon alles vor, was jetzt an Grenzen des Wachstums ausgedacht wird. Club of Rome-Berichte wurden studiert und so weiter. Wenn wir uns das angucken, haben wir uns bis auf, dass wir eine grüne Partei haben, wenig bewegt.
Wenn ein konservativer Abgeordneter zu der Zeit die Diskussion um den Veggie Day und die Grünen erlebt hat, der wäre doch verrückt, wenn er nicht Sozialist in den Raum riefe, wenn man über Grenzen des Wachstums spricht.
Da haben Sie völlig recht. Also die großen Perspektiven wurden auch in dieser Debatte weit eher vom CDU-Mann getragen, als sie von den Grünen getragen worden ist. Und das ist auch, glaube ich, etwas, was die Partei der Grünen auf die nächste Krise vorbereiten sollte. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass mit der Form von Kompromisslertum, von halbweichem irgendwas Kleines umarrangieren wollen, auch einmal in der Woche Spinat oder so etwas, oder der Zitronenfalter muss gerettet werden, damit er nicht nur aus den Schulbüchern bekannt wird, wie Katrin Göring-Eckardt im Parlament sagt. Damit löst man etwas wie folkloristische Heiterkeit aus. Aber das hat nichts mehr zu tun mit den Veränderungen, die wir sehen. Ich erinnere mich, dass wir mal, Sie, Mischa Kreisgott und ich mal gesprochen haben über die Enden der Welt und ich an allen Enden der Welt irgendwo die Zerstörung beobachten konnte. Ob es am Nordpol war, ob es in Patagonien war, Wasserkraftwerke, das Zunehmen der Sahara durch stärkere Austrocknungen. Also ich könnte in dem Augenblick sagen, ich habe durch Augenzeugenschaft zu beglaubigen, dass es diese Veränderung gibt. Wenn ich von dort ins Parlament reise und sage so, wie werden jetzt diese Beobachtungen dort verarbeitet, dann muss das enttäuschend ausfallen.
Und ich bin geneigt dabei zu bleiben, dass es mehr braucht als eine politische Kaste, die darüber diskutiert, sondern dass das breit getragen werden muss. Und sonst passiert es eben nicht in einem Parlament, das diese Gesellschaft auch spiegelt.
Da bin ich völlig einig mit Ihnen. Und das ist ja manchmal blamabel, dass gewisse Wirtschaftsunternehmen weitergehen, als das Parlament es tut. Also Selbstkontrollen bereits eingerichtet haben, sich stärker auf gut beobachtete und unter humanen Bedingungen entstandene Produkte, Naturprodukte und so weiter berufen. Und das auch tatsächlich mit einer gewissen Radikalität jenseits aller Maßgaben, die es dafür schon gibt, durchsetzen.
Mit einer relativ resignierten Stimme schildern Sie eigentlich die Beobachtungen, die Sie von Angela Merkel gemacht haben, als einer extrem zurückhaltenden, wenig strahlenden Bundeskanzlerin. Gleichzeitig ist das Ihr Erfolgsrezept als diese Kanzlerin, oder?
Das ist so. Und jemand, der eigentlich an der Kunst der Rede eher hängt, ist das natürlich eine permanente Brüskierung, ihr zuzuhören, weil sie mich dauernd unterfordert. Ich meine, wo sind wir gelandet, wenn in einer Zeit wie dieser wir einer Kanzlerin 5 Minuten Redezeit zur Neujahrsansprache geben und die sagt dann, ich nehme mir vor, im nächsten Jahr werde ich mehr frische Luft einatmen. Und dann melden alle Agenturen, Merkel will mehr frische Luft für Merkel. Merkel kriegt frische Luft. Also ich meine, das ist Dadaismus. Da sind wir an einer einer Sinuslinie der Belanglosigkeit angekommen, die in krassestem Verhältnis zu allem steht, was in diesem Jahr passiert ist. In diesen Reden kommt kein Afghanistan, kein NSU, kein NSA. Die kommen alle nicht vor. Die Toten von Lampedusa kommen nicht vor. Nicht mal die neue Situation der Wahlen kommt vor. Das bedrängt uns, wenn man Homo Politicus ist, sich dafür interessiert, wenn man mündiger Bürger oder Bürgerin ist, dann interessiert einen das. Und dann haben wir einen Anspruch darauf, dass es verhandelt wird. Und dieses sich ins Unscheinbare zurückziehen, die ist ja nie unsympathisch. Das habe ich nie erlebt. Sie hat niemals irgendetwas gemacht, was ich wirklich charakterlich mies gefunden hätte. Aber sie ist in ihrer Unscheinbarkeit derartig drastisch belanglos, dass man sagt, damit ist einfach dieser Welt nicht beizukommen und den realen Veränderungen. Auch wenn das ein Prinzip ist, das Macht erhält. Aber ich muss an diesem Machterhalt nicht interessiert sein.
Können Sie denn nachvollziehen, dass andere dann sagen, das ist genau meine Kanzlerin?
Natürlich, weil sie überhaupt keine Reibungsflächen hat. Steinbrück hatte so viele Reibungsflächen, dass es einfach unmöglich war, irgendwie eine Menge hinter denen zu bringen, unabhängig von der medialen Situation, die ihn nicht haben wollte. Und diese Zernichtung, die man bei Nils Minkmar dann in seinem Buch nachlesen kann, die ist ja tatsächlich dann eklatant. Aber wir müssten irgendwie uns schon nochmal darüber verständigen, ob man nicht im Zweifelsfalle doch mal einen Charismatiker durchlassen sollte durch diesen Filter. Denn der Schlüsselsatz von Merkel, das haben ja auch andere beobachtet, war in dem Wahlduell, sie kennen mich. Das heißt, die Tautologie, die sagt, ich bin ich. Wie der Firmenchef, der oft im Sessel in der Lüneburger Heide sitzt und sagt, dafür stehe ich mit meinem guten Namen. Und mehr will ich nicht. Ich will nicht beunruhigt werden. Und deshalb ist Merkel eher die Frau, die Betäubungszonen ausdehnt. Also die mir sagt, worüber ich mich nicht aufregen soll. Ich mache das schon. Aber am Ende kommt das Gehen meist trotzdem und ich will es nicht.
Sagt Roger Willemsen heute Mittag bei NDR Kultur. Und er hat eine Musik mitgebracht in dieser Playlist, bei der ich mir nicht sofort erklären kann, warum es diese Musik zu diesem Thema ist, nämlich hier Duke Ellington, Come Someday.
Ah ja, das ist tatsächlich ein bisschen um die Ecke, aber es ist trotzdem, glaube ich, nachvollziehbar. Das stammt aus einer Suite, die heißt Black, Brown and Beige. Das sind die drei Hauttöne des Menschen. Und das ist also schon in der Titelbezeichnung eigentlich ein antirassistisches Suite, die Duke Ellington komponiert. Und Come Sunday war ein Teil der Gospel-Inszenierung, in dem die Sklaven sagen konnten, wenn der Sonntag kommt, dann widmen wir uns eigentlich eben nicht nur dem Gottesdienst, sondern viel von dem, was in Gospeln gesagt wird, meint die Befreiung von der Sklaverei. Also let my people go, war immer nicht nur in Bezug auf das Christenvolk gemeint, sondern es war immer auch auf die Öffnung der Tore der Plantage gemeint. Und insofern haben die Gospels sehr häufig einen Doppelsinn, den man immer als politischen Sinn mithören kann. Es war also die verklausulierte Form, politische Botschaften loszuwerden.
Edward Kennedy Ellington genannt, der Duke, Duke Ellington mit Come Someday am Montagmittag bei Klassik à la carte auf NDR Kultur. Manchmal kann man dieses Buch auch lesen wie ein Fachbuch für Vogelkundler. Roger Willemsens neues Buch, Das Hohe Haus, ein Jahr im Parlament. Denn dann, wenn Sie die Ohren scheinbar schließen, Roger Willemsen, und einfach beschreiben, was da passiert, wie da jemand sitzt, den Kopf schief hält, sich konzentriert. Und manche Politikerbiografien kann man ganz gut beobachten da in diesem Jahr, dass Sie beobachtet haben, zum Beispiel Franz Müntefering, der eigentlich nicht ein einziges Mal zu Wort kommt in Ihrem Buch, nur in einem kleinen Gespräch im Aufzug, sondern Sie beschreiben, wie er da sitzt in diesem Jahr.
Ja, der ist merkwürdigerweise für mich wirklich auch dann eine symbolische Figur geworden. Der nahm Abschied von seiner politischen Karriere. Seine junge Frau ist Abgeordnete bei der SPD und er setzt sich in die letzte Reihe und er verfolgt buchstäblich fast jede Debatte. Er sitzt da, er hört zu, er applaudiert mit der flachen Hand, indem er immer wieder auf den Tisch klopft, und zwar allen. Man hat ganz deutlich das Gefühl, er guckt zu, wie junge Abgeordnete nachwachsen und fragt sich, wie machen die das? Er weiß auch, dass er zum ausgesonderten Personal der Realpolitiker rund um Gerhard Schröder gehört. Und er hatte was Posthumes im Blick. Und manchmal waren diese Abschiedsstunden, die ja eine ganze Reihe von Abgeordneten eigentlich betraf, ganz sentimental, wo auch Leute in Tränen ausgebrochen sind oder Hans-Ulrich Klose dann mal hingegangen ist und einen CSU-Mann lange umarmt hat zum Abschied beider und man das Gefühl hatte, die alten Kombattanten kommen noch einmal zusammen. Also da war dann auch reale Leidenschaft im Saal und das war auch fühlbar.
Gab es eine Rückmeldung? Ich habe mir gedacht, und Sie schildern das nie, da sitzt Roger Willemsen, der ja bekannt ist, ein Jahr lang da oben rum. Hat man Sie nicht mal angesprochen, gefragt, was mitbekommen wollen?
Ulkigerweise habe ich lange Zeit das Gefühl gehabt, unsichtbar zu sein da oben, weil man wirklich sieht, dass niemand auf die Tribüne guckt. Es gibt ein paar Redner, die sagen, und unsere Gäste begrüßen wir auch, aber es guckt niemand drauf. Es sitzen oben Jugendliche und es wird über Kinderpornografie geredet, aber man blickt ihnen nicht ins Auge. Es sind dort Studenten. Man sagt ihnen, dass der Wohnraum für Studenten in deutschen Großstädten so billig sei wie an keiner anderen Stelle in Europa. Und die Tribüne schüttelt kollektiv zu Ramsauers Auslassungen den Kopf, aber er hat es nicht gesehen. Also insofern ist das symbolisch vorhandene Volk tatsächlich auch in der Wahrnehmung der Politiker nicht da. Irgendwann fingen sie dann an, mir Visitenkarten zuzustecken, weil sie dachten, das kann vielleicht nicht schaden. Ich habe eine Reihe von denen, aber ich habe extra in diesem ganzen Jahr nicht mit Journalisten geredet, nicht mit Parlamentariern geredet, auch nicht solchen, die ich kannte, weil ich nicht wollte, dass ich Stimmen von außen kriege. Ich wollte alles nur aus der Beobachtung nehmen. Und deshalb sagen sie richtig, manchmal habe ich dann auch zum Beispiel Ursula von der Leyen mir tonlos angeguckt und nur gesagt, wie agiert die am Pult? Was macht die da? Auch reizvoll, auch vielsagend.
Errechnen Sie jetzt mit Reaktionen von Politikern auf Ihr Buch?
Ich weiß, dass im Moment viel getwittert wird über das Buch. Das haben mir Freunde mitgeteilt. Und es war nett, dass Gregor Gysi mir schrieb, er verbrächte nun wirklich genug Zeit im Parlament und hätte keine Lust, darüber auch noch zu lesen. Bei mir würde er eine Ausnahme machen. Das immerhin hat er gesagt. Aber ich nehme an natürlich, dass es irgendwie, wenn es gut geht, auch ein wenig zur Debatte beiträgt, das Hohe Haus, sagen wir mal, veränderbar zu machen.
Das Hohe Haus, ein Jahr im Parlament, so heißt dieses Buch, erschienen im S. Fischer Verlag. Und wenn Sie es lesen möchten, gibt es zwei Möglichkeiten. Sie kaufen sich ein Exemplar oder Sie gehen jetzt auf unsere Seite ndr.de/ndrkultur, denn dort verlosen wir 3 Exemplare von diesem Buch im Internet. Und es gibt noch eine Möglichkeit, Teil daran zu haben, denn auch daraus schaffen Sie es, eine Tournee zu machen, Roger Willemsen.
Ja, es überrascht mich selber. Mit 2 Freunden, Annette Schiedek und Jens-Uwe Krause, gehe ich also auf die Bühne. Die beiden lesen die Stimmen der Parlamentarier. Ich habe die Premiere gerade hinter mir. Das hat überraschend gut geklappt. Also sowohl die politische Idee, wie aber auch den Humor, das Schroffe, Groteske des Hohen Hauses, lässt sich in der szenischen Lesung ganz gut vermitteln. Und das werde ich eben in Hamburg in dem von mir so sehr geliebten Magazinkino dann auch wieder tun, weil das immer Hamburger Premierenstätte für mich ist.
Also 2 Schauspieler übernehmen die Stimmen der Politiker.
Ganz recht. Ja, ich übernehme nur mich selbst.
Auch imitatorisch?
Nein, das wäre bizarr, wenn Annette Schiedek versuchen würde, nun wirklich die Kanzlerin nachzumachen. Das könnte wirklich nach schlechter Kopie gelten. Das müssen andere machen. Nein, die liest die Parlamentarierinnen und sie hat sich ein wenig an die Tonlage der Frauen jeweils angepasst und hat sich im Original immer angeguckt, wie die tatsächlich reden. Aber das Ganze soll nicht karikierend sein.
In der Hörbuchfassung, in die ich gestern reingehört habe, habe ich die wunderbare Parodie eines fränkischen Dialekts einer jungen CSU-Abgeordneten gehört.
Ja, das hat mir sehr gut gefallen.
Danke, das werde ich sagen. Roger Willemsen war heute Mittag unser Gast. Sie können ihn erleben am 22.03. bei der Hamburg-Premiere seines Abends Das Hohe Haus und nach Osnabrück und Hannover kommt er dann auch noch. Es dauert noch ein bisschen am 21. Mai und am 22. Mai dann in Hannover, Osnabrück und Hannover. Ja, außerdem ist es eine spannende Woche, denn Sie sind mit dem Buch nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse. Wann wird das entschieden bzw. verkündet?
Ich glaube, am Donnerstag ist es soweit. Ich sitze da, ich höre es mir an. Ich freue mich, der Tatsache nominiert zu sein, und das ist der eigentliche Preis.
Roger Willemsen heute Mittag bei Klassik à la carte. Schön, dass Sie da waren.
Vielen Dank Ihnen,
Michael. Alles Gute mit dem Buch.
Danke.
NDR Kultur. Hören und genießen.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.